Herr, der nicht erkrankt ist und daher das Protokoll nicht halten wird. Das heißt, wie ich Ihnen angekündigt habe, es ist immer wieder so, dass sich Gelegenheiten ergeben, schneller voranzukommen. Das heißt, wir haben heute die Möglichkeit, nur ganz, ganz kurz zu wiederholen und dann gleich von dem, was wir letzte Stunde begonnen haben, weiterzumachen, zu dem Dickens Beispiel, bei dem ich hoffe, das habe ich ganz am Anfang in der ersten Stunde angekündigt, dass spätestens hier beim Dickens Beispiel zum ersten Mal dann zum ersten Mal dann klar wird, oder klarer hoffe ich wird, wohin diese ganzen Immanenztheorien hinauslaufen und wohin diese ganzen Theorien transzendentaler Empirismus, transzendentale Felder hinauslaufen. Damit das Wort, das uns die letzte Stunde beschäftigt hat, was ist ein transzendentales Feld? Und wenn ich kurz wiederhole, das Wichtigste an diesem transzendentalen Feld ist das, dass es eine Art Raum ist, der aber nicht direkt verbunden ist mit so etwas wie Subjekt, Objekt und der klassischen Subjekt-Objekt-Beziehung, also dessen, was Kant Gegenständlichkeitsdenken der Gegenständlichkeit denken will. Das heißt, das Besondere an dem, was Deleuze versucht hier mit einem transzendentalen Feld zu sagen, ist eine Art Raum, der nicht gebunden ist an ein Subjekt und nicht gebunden ist an ein Objekt. Und wir werden jetzt dann hoffentlich in den nächsten Beispielen, neben diesem Dickens-Beispiel, langsam erkennen, was er meint, wie können wir uns ein Feld vorstellen, das besetzt ist, aber nicht besetzt ist auf der Relation der Gegenständlichkeit und damit eines Subjekts, das irgendwelche Gegenstände sich selbst gegenüber hat und beginnt, über das Verhältnis von sich selbst zu anderen Gegenständen zu reflektieren. Also genau das versucht Deleuze, dem versucht er mit dem Terminus transzendentales Feld zu entkommen. Und ich habe dann kurz gesagt oder angespielt, dass Deleuze hier zwei Texte, auf zwei klassische Texte der Philosophiegeschichte auch referiert. Einerseits, und der Eckhart hat liebenswürdigerweise diese beiden Texte auch auf Moodle inzwischen schon bereitgestellt, also Sie können sich dort diese Texte herunterladen, nämlich das eine ist ein Text, bei dem sich Deleuze hier auf die Spätphilosophie von Fichte beruft und sagt, das, was der späte Fichte als plötzlich nicht mehr als das Sein, sondern als ein Leben bezeichnet, das nicht mehr eben eigentlich schon bei Fichte auf der Ebene von Subjektivität und Objektivität ist, sondern ein Leben, wie er sagen würde, das dieser Trennung in gewisser Weise vorausgesetzt oder vorausgegangen ist. Das ist die eine Referenz, die ich kurz erwähnt habe. Nochmal, es gibt diesen Text jetzt auf Moodle auch zum Herunterladen. Und einen dieser Texte, Deleuze gibt ja nur später Fichte an, er bezieht sich nicht auf einen konkreten Text. Und das zweite ist ein Text von Sartre über das, wie für Deleuze ein sehr wichtiger Text von Sartre, den er schon in Logik des Sinns in zwei, drei Aufsätzen von Logik des Sinns thematisiert hat und indem er sagt, Sartre ist hier ganz in der Nähe dessen, was er dann hier als transzendentales Feld bezeichnet. Also es gibt zwei klassische Philosophen, Fichte und Sartre, die für ihn ganz in die Nähe dessen gekommen sind. Er würde aber sagen, beide versuchen ein Feld von, wenn sie so wollen, Bewusstsein denken, das eben eine völlig andere Form von Lebendigkeit ist als das Feld, das wir klassisch der Subjektivitätsstruktur oder der Gegenständlichkeitsstruktur zusprechen. Das ist worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben, und jetzt gehe ich schon hinüber, wo versucht wird, in diesem, Sie wissen, diesem letzten Text von Deleuze vor seinem eigenen Sterben, was natürlich, wenn man den Text liest, fast eine makabre Situation ist, in diesem Text, der den Titel hat, Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist der Titel des Textes, sagt er jetzt. Das, was er versucht hier zu denken mit transzendentalem Feld, ist eine Art Feld, die in Übergang zu einer, wie Agamben dann in seiner Interpretation dieses späten Textes von Deleuze sagen wird, in dem Leben eine Art Verrückung der Immanenzebene in sich selbst bedeuten wird. Agamben benutzt eben dann dieses Wort verrücken. Das heißt, er sagt, wenn wir hier oben haben, die Immanenz, rechts oben, die Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, Punkt, 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 dann würde er sagen, die Schwierigkeit, um diesen Text zu verstehen, ist weniger, dass wir uns fragen, was ist Immanenz, was ist ein Leben, als warum Deleuze gerade in dieser Diktion diese beiden Termini miteinander in der Punkt, also in der Art und Weise, wer hier Doppelpunkte und dann am Ende drei Punkte macht, diese beiden Begriffe miteinander versucht in Beziehung zu setzen. Weil typischer für Deleuze andere Werke, das wäre, dass es heißt, es gibt einen wichtigen Text von Deleuze, wo er sagt, wir müssen das klassische Ist sagen durch Est, lateinisch, durch das Et, das Und ersetzen. Und ich will da auf diesen Text jetzt nicht lange eingehen, aber das würde heißen, man würde als Deleuzianer vermuten, er würde sagen, die Immanenz und ein Leben. Wenn dieses Und bedeutet für Deleuze, wieder von Spinoza her gedacht, so viel wie, es gibt eine Immanenzebene und im Und kommt sie, wie Spinoza sagen würde, zu einer Art Exprimere, zu einer Art Ausdruck und schafft daher, was Deleuze sagen würde, so ein inneres Gefüge mit sich selbst, so eine Art Differenz in sich selbst und Andersheit, die aber, und das ist das Wichtige am Immanenzgedanke, eben das Gegenteil von das eine geht über in ein anderes, sondern, wie wir hoffentlich jetzt schon verstanden haben, ganz spinozistisch gedacht, Sie wissen, er bezeichnet Spinoza als den Prinzen Christus der Philosophie, als den ersten der Philosophen, dieses Aufgehen in das Anderssein hinüber ist selbst ein Anderswerden in sich selbst. Ja? Also es ist das, was Deleuze sagen würde im Anschluss an Spinoza, es ist das Denken einer immanenten Ursache. Das heißt, eine Ursache, die aus sich selbst herausgeht, aber dieses aus sich selbst herausgehen ist gleichzeitig ein in sich selbst zurückgehen. Ich verwende auch, und das ist eben, sagt Agamben, versucht er zu signalisieren mit diesem Doppelpunkt nach dem Wort die Immanenz. Also wir können den Doppelpunkt ja auch auf mehrere Weise lesen, zum Beispiel in der Mathematik hätten Sie ja das eher als ein Zeichen für Definition. Ja, also es ist hier ganz schwer zu sagen, wir können sagen, die Immanenz, könnten wir sagen, ist ein Leben. Ja, und dann würden wir die Immanenz als Identität denken. Ja, A ist B. Also das eine wäre nur ein anderes Wort für das andere. Und da würde Deleuze sagen, das ist zu starke Identität. Ja? Es stimmt zwar, die Immanenz ist nur im Übergang in ein Leben, aber dieser Übergang ist nicht nur Immanenz und Leben sind dasselbe, also die Immanenz ist ein Leben, sondern das ist eine Art Übergang, in der sehr wohl eine Modifikation, eine Veränderung der Immanenz selbst passiert, Aber diese Veränderung ist selbst etwas, was in ihr selbst und mit ihr selbst passiert. Es ist kein Übergang in ein anderes hinein, sondern es ist nur, wie wieder Deleuze ganz im Anklang an Spinoza sagen, dieses eine, das sich selbst im Doppelpunkt in ein anderes hinein modifiziert, verändert. Ja? Und aber in diesem anderen weiter in sich selbst bleibt. Als Beispiel für sowas, was es heißt, ich gehe aus mir hinaus als ein in mich zurückgehen, versuche ich, wie oft solche Beispiele, die sind natürlich nur halb richtig, aber um sich das ein bisschen vorstellen zu können, verwende ich hier meistens das Bild der Sonne, die sich im Raum ausbreitet. Ja? Wir können auf der einen Seite sagen, wenn die Sonne sich ausstrahlt, scheint, dann sozusagen geht sie von sich selbst weg und dehnt sich über sich selbst hinaus aus. Aber wenn Sie sagen, die Sonne ist im Grunde genommen dem Raum immanent, dann ist es so, dass diese Ausdehnung der Sonne ein Zurückgehen in den Raum selber ist. Ja? Und das wäre für mich so ein bisschen ein Bild, wie Sie, das heißt, der Ausdruck der Sonne im Raum ist ein Zurückgehen der Sonne in den Raum. Ja? Und damit hätten Sie so ein bisschen ein Bild, das vielleicht einigen hilft, sich ein bisschen diesen Doppelpunkt mehr, sich diesem Doppelpunkt annähern zu können. Also die Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben. Das heißt, man muss sich eine Art Raum oder Sphäre oder das Feld vorstellen, das in dem Moment, in dem es beginnt, sich selbst spinozistisch zu modellieren, so etwas wie Formen von Lebendigkeit annimmt. Und zwar dieses Feld selbst, sozusagen auf der Ebene seiner Modulation, beginnt das Leben, beginnt dieses Feld eine Eigendynamik und eine Form von Lebendigkeit im Zuge seiner Entfaltung zu entwickeln. Das heißt, dieses Feld beginnt aus sich selbst heraus eine eigene Form von Modifikation, Veränderung und Lebendigkeit zu entwickeln. Jetzt Seite 30 aus eben diesem letzten Aufsatz von Deleuze, die Immanenz sein Leben. Man möchte sagen, die reine Immanenz sei ein Leben und nichts anderes. Sie ist nicht Immanenz im Leben, vielmehr ist sie als Immanentes, dass sie nichts ist, selbst ein Leben. Ein Leben ist die Immanenz der Immanenz, die absolute Immanenz. Es ist vollkommenes Vermögen, vollkommene Glückseligkeit. Das wird ein Satz sein, der von sehr vielen heiß kritisiert wird, weil Deleuze, danach hoffe ich eben, kommen die Beispiele und dass das klarer wird. Ich möchte an dem Beispiel jetzt nicht zu lang bleiben. Deleuze würde sagen, dieser Aufbruch eines Feldes in und aus sich selbst heraus ist, und da denkt er natürlich genau wieder an die Definition von Spinoza von Substanz, ist eine Art aus sich selbst heraus sich entfalten, das noch gar kein zweites hat. Das ist der Substanzmonismus oder die Universität des Seins und daher gar nicht so etwas wie eine Widerständigkeit, die ihm vom Außen entgegenkommt, haben kann. Sondern, dann, das ist das Argument zum Beispiel von Spinoza gegen Descartes, sonst müsste es zwei oder mehrere Substanzen wie bei Aristoteles geben. Und das aber widerspricht, und das ist jetzt genau, warum Deleuze Spinoza so großartig findet, das widerspricht gerade dem Denken der Substanz als Immanenz. Ja? Das heißt, der Clou, den Deleuze haben wird, ist der, dass er sagen wird, das ist relativ primitiv, wenn man sagt, Spinoza denkt eine Substanz und die ganze Welt ist sozusagen die Modulation einer Substanz. Sondern die Interpretation von Deleuze wird ja sein, das Besondere daran ist, wenn wir beginnen so zu denken, ist dieses eine ein eines, das in sich selbst und aus sich selbst heraus so etwas wie Leben, sein eigenes Lebendigsein generiert. Und das ist für ihn der wichtige Gedanke. Das heißt, wir dürfen nicht so sehr sagen, es gibt die eine Substanz, es gibt Attribute und Modifikationen bei Spinoza, sondern der wichtige Gedanke ist, in dem Moment, in dem wir beginnen, die Welt als eine Substanz zu denken, beginnen wir Immanenz zu denken. Das heißt umgekehrt, wir müssen den Gedanken der Substanz, das ist die Lesart von Spinoza von Deleuze, von dem Gedanken der Immanenz, das heißt eines in sich selbst zirkulierenden und aus sich selbst heraus generierenden Form von Leben, wie er hier sagt, beginnen zu denken und die vielen Modi der Welt, das heißt die vielen Dinge, Objekte und Subjekte in der Welt, sind selbst nur Modifikationen von diesem, wir könnten wirklich fast sagen mit dem späten Fichte, einer Art ewigen Leben der Natur selbst. Es ist die eine Natur als solche, spinozistisch, aber auch eben beim späten Fichte, ist ein einziges ewiges Leben. Und das ist aber, müssen Sie denken, das ist genau das, was ihm fast Kopf und Kragen in seiner Zeit gehalten hat, weil er sagt, es ist dieses ewige eine Leben der Welt, selbst deusive Natur. Das heißt, wir haben eine völlig falsche Vorstellung und das hat ihm eben so viel Kritik seinerzeit. Wenn wir denken, es gibt einen Schöpfer hinter der Welt, der hat irgendwann die Welt gemacht und der in gewisser Weise ist das ewige Leben und die Welt als solches ist natürlich immer niederer als die Geschöpfe selbst, die dann nur mehr oder weniger eine Art abgeleitetes, aus einem über der Welt selbst seienden Transzendenten, wie Deleuze sagen würde, Grund abgeleiteten Lebens, während Deleuze hier eher sowas denkt wie die Natur im Ganzen, die sich zeigt auf verschiedensten Stufen des Anorganischen, die sich zeigt auf verschiedenen Stufen des Pflanzlichen, des Animalischen, des Menschlichen, des übermenschlichen Lebens. Diese ganzen Ausformungen sind Modulationen dieser einen Immanenzebene. Es gibt daher so etwas wie Heraklit, es ist ja bei vielen Philosophen, sind die Vorsokratiker wichtig geworden, gerade in dieser Linie, Nietzsche, Heidegger, Deleuze, diese Linien sind Linien, in denen oft gesagt wird, einer der problematischen Punkte des deutschen Idealismus ist das, dass das eigentlich noch die Referenzsysteme der deutschen Idealisten Aristoteles und Platon war. Und sozusagen der Altphilologe Nietzsche war dann der Erste, der gesagt hat, das ist einer der großen Fehler, dass wir von einem post-vorsokratischen Denken sprechen, während es umgekehrt gerade ist, da könnten wir mit Deleuze werden, war noch ein Denken, das in einem engen Kontakt selbst mit der Immanenzebene war. Und daher ist die Wiederentdeckung der Vorsokratiker für diese Philosophen, könnte man fast sagen, eine Art welthistorisches Ereignis und damit die Ablöse von Platon und Aristoteles als klassische entscheidende Referenzen der abendländischen Philosophie. So, jetzt, was ist der Versuch, wenn er versucht, Leben von dieser Immanenzebene her zu denken? Er sagt, es gibt ein Beispiel, nicht in der Philosophie, sondern in der Literatur, wie oft bei Deleuze, es gibt ein Beispiel, das vielleicht näher zeigen kann uns, was er meint mit so einem Leben. Genau das habe ich noch vergessen, weil ich jetzt die Vorsokratiker angesprochen habe. Ein wichtiger Referenzpunkt für viele dieser Denker ist nicht einfach nur die Vorsokratiker, sondern Heraklit. Ja? Und wenn Heraklit zum Beispiel von der Natur, der Physis bedeutet bei denen noch das All, das Weltall, also nicht Physis im Natur im Unterschied zu Kultur oder so. Wie Heidegger sagt, Physis ist hier der Name für das Sein. Bei den Vorsokratischen, und daher ist es sehr richtig, wenn auch in einem ganz anderen Sinn, wie Sie das wahrscheinlich im Gymnasium gelernt haben, wenn wir von denen, von den Naturphilosophen sprechen. Ja? Oder wie Aristoteles sagt, sie sind die Physiologen. Ja? Die Physiologen, sie sind die, die die Physis denken, aber Physis heißt bei den Griechen, nicht primär physisch als mein Körper Physis. Es heißt auch nicht Natur im Unterschied zu Kultur oder zu anderen Bereichen, sondern Physis heißt wirklich der Kosmos in seinem immerwährenden Aufgehen und Verglimmen, wie Heraklit sagt. Und da spricht Heraklit zum Beispiel in Bezug auf das niemals untergehende Je, also auf die Natur in ihrem eigenen ewigen Walten, die von keinem Schöpfer kreiert wurde, sondern die selbst das schöpferische Prinzip in sich hat und nicht von außen über einen Dritten, einen Gott oder was immer bekommt. Diese Natur selbst in ihrem eigenen schöpferischen Dasein von Gebären, von Welten, das haben die Griechen Physis genannt, als ein ewig währendes, immerwährendes Leben oder wie Heraklit auch sagt, ein immerwährendes Feuer. Ja, Feuerleben, das sind die Termini, die Kontexte, innerhalb deren für Deleuze, für Heidegger in seiner berühmten Auslegung von Heraklit, die ich sehr empfehlen kann, ist meiner Meinung nach das beste Buch von Heidegger überhaupt. Sein Heraklit-Buch, auch in den 30er Jahren, ich glaube 36 oder sowas, herausgekommen, Vorlesungen, in denen er genau diesen Zusammenhängen versucht nachzudenken, die aber vor ihm schon lange Nietzsche als Altphilologe wirklich in seiner eigenen Philosophie sogar zur Sprache bringt und damit wiederentdeckt. Also die Antwort an einem literarischen Beispiel, was Deleuze hier zu denken versucht. Was ist die Immanenz? Ein Leben, Punkt, Punkt, Punkt. Wie kein anderer hat Charles Dickens erzählt, was ein Leben ist, indem er den unbestimmten Artikel als Indiz des Transzendentalen bedachte. Der Satz ist noch nicht. Ein übles, und jetzt beginnt er die Geschichte von Dickens nachzuerzählen ein bisschen, ja. Ein übles, von allen verachtetes Subjekt wird sterbend herbeigebracht und mit einem Male bezeugen nun die, die ihn pflegen, eine Art Eifer, Achtung, Liebe gegenüber dem geringsten Lebenszeichen des Sterbenden. Das ist, ob schon hier, oder jeder bemüht sich um dessen Rettung, bis schließlich inmitten seines Komas der Bösewicht selbst sich von einer gewissen Sanftheit durchdrungen fühlt. Ja? Also, das Erste, was, wenn man fragen will, was ist dieser Übergang der Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben. Ja? Wenn man das versucht, sich dem anzunähern, kommen für Deleuze zwei Beispiele, nämlich später wird kommen das Beispiel des Kindes und an der Stelle das Beispiel eines Sterbenden. Und zwar das Beispiel einer, der im Sterben liegt. Und das ist für ihn wichtig. Das heißt, es ist ein Leben, das mit dem Tod ringt. Das ist das Bild, das Deleuze uns hier sozusagen nahe führt. Wenn man denkt, den Übergang der Immanenz zum Leben, dann muss man denken, in irgendeiner Weise, und das ist wirklich ein nicht nur sterbliches Leben, auch das ist, wenn Sie, Deleuze ist jemand, der Heidegger nicht leiden konnte, ja, und der daher Heidegger nicht zitiert, der aber sehr genau Heidegger gelesen hat. Ja. Und das heißt, er ist jemand, der übrigens, das wurde lange verschwiegen und wurde erst dann spät entdeckt, dass nämlich die allererste Veröffentlichung von Deleuze über Heidegger war, und zwar über das berühmte Kantbuch von Heidegger, ja, Kant und das Problem der Metaphysik, in dem Heidegger den zweiten Teil seiner Kehre, also der Versuch eigentlich der Kehre von Sein und Zeit und Sein. Also das ist das berühmte Kampfbuch, das wird in seiner Zeit übrigens bei Heidegger schon angekündigt als der zweite Teil von seiner Zeit, wird aber dann nicht veröffentlicht, sondern als eigenes Buch später herausgegeben und er wird sagen, das ist der Versuch, um diese Kehre in seinem Denken zu thematisieren und Deleuze hat seine allererste veröffentlichte Arbeit genau über dieses Buch. Und er hat zeitlebens genauesten Heidegger gelesen. Agamben wird sogar so weit gehen, dass er hier Heidegger verschweigt, natürlich aus seinem politischen Haltung, aber dass ganz offensichtlich ist, dass alles, was er hier sagt, Heidegger ist, oder in einer riesigen Nähe zu Heidegger ist. Das wird, wenn Sie den Text gelesen haben von Agamben, wo er sogar explizit das eben ausspricht und daher in eine ganz andere Richtung geht als Kant oder Husserl in seiner Interpretation des Transzendentalen von einem transzendentalen Subjekt. Und dass Heideggers Dasein und in der Welt sein im Grunde genommen so etwas denkt wie Deleuze, als das, was Deleuze hier zur Sprache bringt, den er aber aus seiner auch politischen Einstellung verschweigt. Also so eine Art Sigetik oder Mühe, wenn man so will, so eine Art mystische Verschwiegenheit, wie Heidegger in seiner Zeit sagt, gegenüber Heidegger. Also das nur als Hintergrund nachzulesen, eben in dem Text, den ich Ihnen von Agamben gegeben habe und auf den ich heute noch eingehe. Also das heißt, das Wichtige ist, wenn wir das Leben von der Immanenz her denken, dann müssen wir das genau wie Heidegger in seiner Spätphilosophie, wir denken irgendwo sowas wie Sterblichkeit. Die Frage der Immanenz zeigt sich, wenn Heidegger am Ende seiner Philosophie sagt, seine Philosophie ist ein Denken des Sterblichen, der Sterblichkeit und damit der Endlichkeit des Seins. Das sind alles Termini von Heidegger, dann sehen wir hier, wie Deleuze selbst sagt, okay, immanent sein Leben, da kommen wir näher, nicht in einem Vorlaufen zum Tod, wie Heidegger sagen, sondern im Kampf eines Organismus, in dem dieser Organismus mehr oder weniger seinen letzten Überlebenskampf lebt. Ja? Da begegnen wir so etwas wie einem nackten Leben. Da begegnen wir so etwas wie einem Leben, das nicht mehr wirklich gebunden ist an das Leben dieser Person. Das heißt, jemand, der im Sterben liegt, ist für Deleuze kein Subjekt oder keine Person mehr im klassischen Sinn. Nämlich, Sie wissen das alles, wie man sagt, also wenn man sozusagen im Sterben liegt, dann werden viele Dinge, die davor wahnsinnig wichtig waren, plötzlich sehr unwichtig und das Leben reduziert sich offensichtlich auf eine seltsame Form, die nicht mehr die Person ist, sondern die irgendwo unter der Person liegt, würde Deleuze sagen, die aber gleichzeitig natürlich noch einen Charakter von Singularität hat. Das heißt, wenn jemand stirbt, ist es noch jemand, der stirbt, aber Deleuze sagt hier, dieses, was man da plötzlich sieht, wenn man wie diese, wie er sagt, rauen Burschen Dickens, ja, wenn diese rauen Burschen sehen ihren sie eigentlich immer schikaniert habenden Kolonialherren umfallen und im Sterben liegen. Ja, sozusagen eine Art Herr, Kolonialherr, der diese Burschenraum, wie Dickens sagt, permanent schikaniert und tyrannisiert hat. Ja? Und wo sie eigentlich wahrscheinlich viele Momente ihm gewünscht hätten, diese Person, und das ist das Wichtige für dich, diese Person, der wünschen sie im wahrsten Sinn des Wortes den Tod. Ja? Und jetzt ist die Überraschung hier. Diese Person, mit der sie eigentlich überhaupt nichts anfangen konnten und die im wahrsten Sinn ein Bösewicht war, die gequält hat, diese Person zeigt ein anderes Antlitz in dem Moment, in dem sie im Sterben. Das ist der. Und Deleuze fragt sich, was ist dieser Moment, den Dickens hier beschreibt? Was für eine Form von Leben zeigt sich in dem Moment, wo der plötzlich nicht mehr als dieser sie quälende Person wahrgenommen wird, sondern der liegt da und ist, wie Deleuze sagt, immer wieder, oder Dickens sagt, er ist wieder weg, Und dann sieht man wieder einen Lebensfunken aufkommen und er kommt zurück, wie wir sagen, und dann ist er wieder weg und er kommt zurück. Er liegt in diesem Koma, in dieser Art Zwischenzustand, oder Dickens geht auch so leicht, in diesem Zwischenreich irgendwo zwischen Leben und Tod. Ja? Er ist irgendwo angesiedelt in einem Koma, wo man nicht weiß, gibt es noch einen Morgen, wie die Rigveden sagen, gibt es noch einen Morgen für den Menschen oder nicht? Und vor allem, kann ich jetzt noch sagen, das ist dieselbe Person, die da liegt und deren Organismus zuckt, ja, und die da, der weg ist und dann kommt sie irgendwie wieder zurück. Ist das noch dieselbe Person wie die Person, die diese Leute kennengelernt? Und wenn es nicht die Person ist, wie kommen wir hin, dieses Leben, das sich hier zeigt in dieser Situation, zu benennen? Und jetzt ist ganz wichtig, die Lösname dafür ist, es muss so etwas geben wie ein singuläres, aber präindividuelles. Also ein Leben, wo man sagt, dass wir eher ansprechen, wenn wir sagen, man stirbt. Ja? Aber jetzt genau hier im gegenteiligen Schießen. Nicht als Uneigentlichkeit, nicht als Inauthentizität, sondern gerade, ich habe schon einmal Mann ohne Eigenschaften, also Deleuze selbst spielt hier oft mit Musils Terminus. Das heißt, in dem Moment zeigt sich an einer Singularität dieses Phänomen des Mann stirbt. Und welches Leben ist es, das man wahrnimmt in dem Moment? Eines im Sterben liegenden Organismus, der daher immer auch an der Schwelle zwischen Organismus und, was Deleuze anorganischen Körper nennt. Also sozusagen das, wo dieser Körper permanent sich beginnt aufzulösen, zu deformieren auch sowas, ja. Und genau da ist diese Schnittstelle zwischen dem an unser organisches, personales, subjekthaftes Leben gebundene Subjekt und dann ein Leben, das sich zeigt in diesem Mann ohne Eigenschaften und in einer seltsamen Form von Solidarität, die aufblitzt im wahrsten Sinn des Wortes, wenn man jemanden im Sterben liegen sieht. Was ist dieser Moment? Man sieht jemanden im Sterben. Das wird jetzt, sehen Sie, ein bisschen auch ein politischer Gedanke für Deleuze. Das ist nicht nur existenzialistisches Ding, sondern Deleuze fragt sich, was wäre eine Gemeinschaft, die sich als, und jetzt sage ich wirklich was also Heidegger schon, die sich als Gemeinschaft von Sterblichen sieht. Ja? Was wäre eine Gemeinschaft, die sich aus dem Grund dieser Solidarität und dieses Mitseins des Mann stirbt, zu verstehen beginnt. Ja? In der nicht so sehr ich und der andere im Vordergrund steht, sondern eine tiefgreifende, ja, eine elementare Solidarität der Sterblichen aus dem Geschick des Teilens dieses Fatums der Sterblichkeit. Was ist ein Leben und wie würde eine Gesellschaft und Gemeinschaft ausschauen, die sich von diesem Grund der Immanenz her beginnt selbst zu verstehen? Welche Formen der Solidarität würden da auftreten? Oder man kann sehr wohl sagen, welche Formen der Kurie, der Sorge, der Caritas sozusagen, der Sorge um diesen Moment, warum ist das so, dass wenn da einer plötzlich jetzt umfallen würde von uns und da würde hier leben und man sieht, okay, da ist, oder sie ist im höchsten irgendwo da in diesem Zustand zwischenleben, was macht das mit der Gemeinschaft? Ja? Ist in dem Moment noch wichtig, war der gut, war der schlecht? Spielt hier Moral noch eine große Rolle, wenn da jemand liebt? Kreiert diese Art und Weise des Blicks auf das Leben nicht einen ganz anderen Blick auf uns selbst, eine ganz andere Form der Solidarität unter? Ja? Das sind Fragen, die Deleuze interessiert. Und für Deleuze interessiert vor allem auch, wie steht eigentlich dieses alltägliche Leben, ja, das wir so kennen, da, wo wir bestimmte Rollen haben. Ich jetzt hier als Lehrender, Sie als Studenten oder was immer, wo diese Rollen und diese Zuschreibungen plötzlich zusammenstürzen. Ja, das, was da so wahnsinnig wichtig war, diese Selbstdarstellung des Egos, diese Selbstdarstellung der Person, die einen Namen hat, die klar sich unterscheidet von den anderen, die dann für ihn auch diese ganzen Formen, gesellschaftlichen Formen der Rivalität und so weiter. Was würde passieren, wenn eine Vergesellschaftung, Vergemeinschaftung stattfindet, die aus dieser elementaren Tiefe oder dieses elementaren Geschicks eines immer schon gemeinsam geteilten Lebens, das das gemeinsame Merkmal hat, Sterbliche zu sein? Ja? Also das ist der. Und wie gehört dann dieser Moment dieses seltsamen Lebens, das sich vor Augen uns zeigt, wenn da jemand umfällt, wie hängt dieses Verhältnis zusammen eben mit dieser anderen Form des alltäglichen Erlebens, das wir haben? Es ist wichtig vielleicht an der Stelle zu sagen, dass Deleuze selbst darauf hinweist, dass er damit nicht sagen will, als wollten wir im Alltag mehr oder weniger den Alltag verstehen, aus so einer Grenzsituation, wie Jaspers sagt, eines im Sterben leben im Leben. Sondern seine Sache ist ganz was anderes. Wie könnte sich ein anderes Verständnis von Gesellschaft und Alltäglichkeit entwickeln, wenn es von dieser Ebene her gelebt? Ja, das ist, und wenn wir uns, das ist eine der Ebenen. Und dann werden wir sehen, weil sozusagen die Lehrer, an die sich, das waren wirkliche Lehrer auch von Foucault und von akademische Lehrer von Foucault und Deleuze, die haben zu jener Zeit schon mehr oder weniger versucht, das Leben zu definieren als Leben ist dort, wo wir dem Tod Widerstand entgegenbringen. Also das war eine der Definitionen und das war dann gleichzeitig auch ein Versuch von den Lehrern von Foucault und Deleuze, gerade in der Auseinandersetzung mit dem, was wir heute Life Sciences nennen, also auch mit der Physiologie, mit der Medizin, zu fragen, was eigentlich sagen uns diese Wissenschaften auch über diese Zustände, die da stattfinden. Das heißt, das war nicht so sehr ein existenzialistischer Diskurs, als sehr wohl auch ein Diskurs, den die gedacht haben von dem, was wir heute unter dem Wort Life Sciences nennen. Wo dann der Agamben ja auch direkt in seinem Text darauf eingeht, dass hier dann eben die Fragen der Biopolitik auftauchen von Foucault, in dem dann gefragt wird, was wir heute alle kennen von Ethikseminaren, wie soll der Staat festsetzen, wann ein Körper tot ist oder nicht? Ja, ist es der Gehirntod oder was immer? Also das sind die Fragen, die Deleuze hier versucht mitzusehen an diesem typischerweise aus der Literatur kommenden Beispiel. Ja? Und jetzt, was er hier sagt, also es ist nicht nur, weil offensichtlich kann sich das eine Leben von dem anderen separieren. Das ist auch ein Terminus, der dann in der Geschichte auftaucht, wo er sagt, offensichtlich findet hier ein anderes Antlitz von Leben statt, das sich von dem anderen Leben, das wir von einer Person kennen, radikal unterscheiden kann, wenn sie im Sterben liegt. Und sozusagen der Organismus, könnten wir fast sagen, zeigt eine Form von Leben, die nicht unbedingt übereinstimmen muss mit dem Leben, das dieselbe Person im Leben, sage ich mal, gezeigt hat. Und das ist auch einer der Stellen, die Deleuze hier interessieren an diesem Verhältnis. Was ist dieses, wo fast ein Bruch oft gibt zwischen, wie zeigt sich jemand in dieser Situation, wo er selbst gerade nicht mehr Subjekt oder sie Herr der Situation sind, ja? Und im Unterschied zur selbstherrlichen Position, die sie als Subjekt und Person in ihrem normalen Alltagsleben gezeigt haben. Also jetzt nochmal die Schlusssätze, bevor ich weiter, ein übles, von allen verachtetes Subjekt. Ja, also als Subjekt und Person haben sie ihm den Tod gewünscht. Ja. Wird jetzt bei, herbeigebracht und mit einem Male bezeugen nun die, die ihn pflegen sollen und die davor ihn den Tod gewünscht haben, wenn wir so wollen, sind bemüht um seine Rettung und jetzt kommt sogar noch was ganz Extra, bis schließlich inmitten seines Komas der Bösewicht selbst sich von einer gewissen Sanftheit durchdrungen. Das ist, was ich gemeint habe. Der zeigt in dem Moment völlig anderes Gesicht. Eine Ebene, die sie ihm nie zugetraut hätten. Der stirbt, der zeigt Sanftmut. Dieser unmögliche Mensch, der richtig böse war, zeigt eine Form von Leben jenseits von Gut und Böse. Der zeigt einen Zug plötzlicher Sanftheit. Und die stehen da und fragen, ja, wer ist das? Wer ist das? Das ist doch nicht der, den wir kennen. Das ist nicht die Person, das Subjekt, das wir kennen, sondern da zeigt sich eine Art Sanftmut, ein Funken von Leben, wie es bei Dickens heißt, ein Funken von Leben, der überhaupt, als wäre das ein zweiter oder ein anderer, sie hätten dem das nicht zugetraut, dass sich so ein Zug zeigt in so einer schrecklichen Person. Das heißt, Deleuze interessiert an dem Moment, wie ist es, das eine Leben hat in diesem Fall, das Dickens beschreibt, offensichtlich nichts mit dem anderen Leben zu tun. Also, wer ist das eigentlich? Ist das noch dasselbe Subjekt, das wir da sehen, das im Tod liegt? Ist das ein anderer? Natürlich ist nicht ein anderer, es ist dieselbe Singularität. Aber offensichtlich zeigt sie sich hier in einer Form von Leben, die eine Sanftmut plötzlich ausstrahlt, die wir von dieser Person überhaupt nicht erwartet oder kennen. Woher kommt diese Sanftmut, die bei dies in diesem Fall plötzlich
auftritt? Es gibt ein Beispiel dazu, wenn man sich die verurteilten Todestrakten von Amerika ansieht zum Beispiel, wenn man das sieht, wie sich diese Menschen, wie sich das Wesen dort verändert, die grausamsten Verbrechen geführt haben. Das hat mich jetzt zu dem geführt, das gibt es offensichtlich in der Realität, zumindest habe ich das gesehen.
Ja. Genau, und Deleuze würde fragen, da sprechen wir offensichtlich von zwei Leben, weil wir sagen ja, wenn der da im Koma liegt, ja, und strudelt mit seinem Leben, dann sagen wir ja, das Leben kommt zurück. Aber was meinen wir mit diesem Leben? Das ist Life Science à la Deleuze. Wer ist dieses Leben, das da kommt? Haben wir ein philosophisches Verständnis von diesem Leben? Ja, interessiert das Philosophen wie Kant? Ja? Oder ist das dann nur Biologie, sozusagen so eine Art niedere Wissenschaft oder überhaupt sozusagen das? Aber ist das nicht auch Philosophie? Ja? Hat es die Philosophie nicht gerade mit dem auch zu tun, mit diesem Ringen eines Lebens mit dem Tod? Was ist denn die Philosophie, wenn sie sagt, okay, das ist primitive Biologie, wir müssen uns um so und so weiter, um ernsthaftere Probleme kümmern, als um so einen Fall. Und das führt eben dahin, okay, adieu Philosophen, die Life Sciences fangen an, diese Sachen zu machen und übernehmen mehr oder weniger das Territorium für diese Fragen. Ja? Das wäre das, was Agamben gleich am Anfang von seinem Text sagt: Wir Philosophen müssen uns fragen, was das bedeutet, dass Deleuze und Foucault beide gleichzeitig ihren letzten Text vor dem Tod genau über dieses Verhältnis von Leben und Tod hatten. Und er sagt am Anfang seines Textes, Sie haben es ja alle gelesen, das ist ein Vermächtnis an die zukünftige Philosophie. Das heißt, Agamben, ein nicht geringer lebender Philosoph, nicht wenig bedeutender lebender Philosoph, der selbst ganz viel über das nackte Leben, Sie wissen das Gefühl, also über die ganzen Migrationsströme und so weiter, sehr viel geschrieben hat, also ein Leben ohne Pass und diese Dinge, wo sich auch dieses nackte Leben plötzlich zeigt. Das aber auch dann sehr oft, denken Sie nur an so Fälle von Kindern, die ausgewiesen werden, in Österreich oder so, wo irgendwas von diesem nackten Leben auftaucht und wo ähnlich eine große Masse von Leuten solidarisch plötzlich zu reagieren. Ja, sehr viele Leute sagen, aber irgendwas ist da unmöglich, dass wir dieses Kind jetzt, weil es irgendwie diesem Gesetz nicht entspricht, einfach verschicken in Kosovo oder wo. Ja, und plötzlich, das sind so Fragen, die also für die Lös im Raum stehen, bei dieser Frage, was ist denn Leben gedacht von der Immanenz? Ja. Je mehr er aber ins Leben zurückkehrt, desto kälter werden seine Retter. Und er gewinnt all seine Unverschämtheit, seine Bosheit zurück. Zwischen seinem Leben und seinem Tod gibt es einen Augenblick, der nur mehr der eines Lebens ist, das mit dem Tod. Also, jetzt kommt das nächste Komische, was er sagt, was diese Geschichte erzählt. Ja? Das heißt, die sterben, ja, und da blitzt seltsamer Sanftmut und die sind alle irgendwo solidarisch in dem Moment. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ja? Das heißt, es erwacht wieder das, und das ist ja eine Geschichte, die uns erzählen soll, was die Lösung der Subjektivität und Person versteht. Ja? Jetzt kommt die Maske, wie die Griechen gesagt haben, der Persona zurück. Ja? Jetzt kommt er wieder zurück aus diesem Zwischenreich und Zwischenzustand. Und alle schon wissen, jetzt würden sie ihn gerne wieder tot sehen. Ja? Weil wenn der wieder zurückkommt und seine Subjektivität und Personalität wieder zurückgewinnt, die ihm in dem Moment verloren war, dann ist es so, dass sie ihn wieder gerne tot hätten. Ja? Und das ist genau, was mit dem Deleuze hier philosophisch ringt. Ja? Was heißt, und das ist natürlich eben ein Anspruch wirklich von Person, im griechischen Sinne von Persona, als Maske. Die ganze Maskerade, er ist der Kolonialherr, er hat das Recht, ihn zu schikanieren, sie herumzujagen und so weiter. All das kommt zurück. Aber warum? Weil er die Masken seiner Persona wieder anzieht, ja? Und wieder Subjekt wird. Er wird wieder dieses bekannte, erwachsene, herrschsüchtige, herrschaftliche Subjekt. Ja? Und das ist die Geschichte, das ist das, was ihn hier interessiert. Und kaum zieht er wieder diese Maske an oder zieht es ihm wieder diese Maske an, weil er zurückkommt, kommt die alte Angst der ganzen Begegnung. Nicht mehr ist diese Zuneigung, die verschwindet, sobald die Subjektivität und die Persona wieder zurückkommt. Also damit sieht man ein bisschen, was Deleuze meint mit: das transzendentale Feld ist präsubjektiv. Ja, also Sie kriegen jetzt ein bisschen, das sind ja sehr abstrakte, und darum ist Deleuze wichtig, hier eine Geschichte, und die hat ihn offensichtlich stark getroffen, als er die gelesen hat, gesagt, ja, diese Geschichte der Dickens, der schreibt hier literarisch von dem, was er philosophisch versucht, in so abstrakten Termini wie transzendentales Feld, präindividuelle präsubjektive Individualität oder Singularität. Aber das hat er offensichtlich, da findet er in dieser Geschichte etwas von dem, was er damit mit diesen Terminen sagen möchte. Das Leben des Individuums ist in einem unpersönlichen und dennoch singulären das Leben des Individuums ist einem unpersönlichen und dennoch singulären Leben gewichen. Das ist wichtig. Deleuze würde sagen, es ist ja nicht das Leben, das wir plötzlich hier sehen. Das ist seine, wenn Sie am Anfang denken, wenn er sagt, wir dürfen den Begriff nicht mit dem Feld verwechseln. Ja? Sonst kommen wir immer in diese transzendenten Illusionen hinein. Er würde sagen, wir können jetzt versuchen, das Leben zu bestimmen. Aber wenn wir das Leben bestimmen, dann kommen wir immer noch bei Adorno in die Schwierigkeit der Vermittlung, dem deutschen Idealismus, in die Schwierigkeit der Vermittlung von Allgemeinheit und Besonderheit. Ja, ich habe dann einen allgemeinen Begriff, das Leben, und der definiert das Leben. Und blöderweise soll sich dieser Begriff ja aber auch referenziell auf lebendige Wesen beziehen lassen. Und damit habe ich schon die Schwierigkeit, dass ich eine Art Allgemeinheit postuliere, die dann referenziell auf einzelne lebendige Wesen zur Anwendung kommt oder in den Gebrauch kommt. Ja. Und dann wird zum Beispiel die gesetzliche Definition von Leben angewendet an die vielen Damen, Toten, die sterben. Ja? Und genau das will Deleuze vermeiden, indem er sagt, man kann nicht von das Leben sprechen. Das Leben ist immer eben schon eine Singularität, und das ist auch natürlich ein Versuch, die bei Kant zum Beispiel vorhandene Trennung zwischen Transzendentalen und Empirischen zu überwinden, eben das, was Deleuze transzendentalen Empirismus gibt. Es gibt nicht das Leben, sondern es gibt einer im Sterben, aber man stirbt. Das ist eine andere Allgemeinheit des Manns als die Allgemeinheit des Begriffs, der Begriff. Der Begriff Leben stirbt überhaupt. Sondern das Wort Mann stirbt zeigt eine Allgemeinheit des Sterbens, die aber immer schon eine singuläre Allgemeinheit hat. Sie sterben, sie sterben, sie sterben, sie sterben, ich sterbe. Mann stirbt ist nicht nur das abstrakte, begriffliche Sterben, sondern es ist dieses an dem besonderen Sterben aufblitzende allgemeine eines Mann stirbt. Und Dickens fragt sich dann eben, ob es nicht das ist, diese Solidarität oder diese Sanftheit und Zuneigung, die dem gespürt ist, ob das nicht gründet eben in dem eigenen Wissen darüber zu sterben. So dass eine andere Form von Allgemeinheit oder wenn Sie wollen von Mitsein und Gesellschaft sie konstituiert, die nie nur eine abstrakte Allgemeinheit ist, sondern die immer eine konkrete Arbeit, eine konkrete Solidarität und Allgemeinheit eines Mannes ist, das sich immer nur situativ entzünden kann. Ja? Und das ist für Deleuze eben, warum er seine Philosophie transzendentalen Empirismus nennt, weil sie nicht mehr mitmacht, auch mit dieser Dialektik im deutschen Idealismus, einer sozusagen abstrakten Vermittlung von Allgemeinheit und Besonderheit. Das haben sie eben auch noch in der ganzen Ästhetik von Adorno. Ja? Und das versucht er zu übergehen, indem er sagt, er spricht hier nicht von dem Leben, sondern von einem Leben. Die Immanenz, Doppelpunkt, ist nicht das Leben, sie ist der Übergang hinein in, wenn Sie so wollen, das Leben, das immer ein Leben ist, ja? Das immer den Charakter der Singularität hat, aber diese Singularität, dass dieser hier stirbt, ist immer auch das Faktum, das sich zeigt, das Allgemeine, dass auch ich sterbe, auch wir sterben. Ja? Und darum ist hier verläuft die Vermittlung von Singularität und Allgemeinheit hier anders, nämlich über oder Singulärum und Besondern oder Individuum und Allgemeinheit anders, nämlich über den Begriff der Singularität. Das heißt aber, ein singuläres Ereignis ist immer auch schon ein allgemeines Ereignis auf der Ebene des Man teilt dieses singuläre Ereignis. Und damit ist man wieder in der Nähe von so etwas wie einem Feld, dass man auf der Ebene der Singularität immer schon mit den anderen teilt. Das heißt, es ist eher so etwas wie ein geteiltes Feld. Wir alle teilen das Feld des Mann stirbt, als das Teilen eines abstrakten Begriffs. Es ist nicht das Leben und der Tod, sondern es ist ein Tod und ein Leben. Und das hängt wieder mit diesem transzendentalen Empirismus zusammen. Das Leben des Individuums ist einem Unpersönlichen, das ist, glaube ich, jetzt klar, nicht? Dieses Leben wird also unpersönlich, aber singulär. Das heißt, er würde sagen, wenn jemand im Sterben liegt, dann verschwindet gerade die Subjektivität und Persona dieses Menschen, Aber das heißt nicht, dass das Leben damit auch verschwindet. Dieses Leben hat weiterhin einen singulären Charakter, ist aber kein subjektives und kein personales Leben mehr im klassischen Sinn. Und genau, und dennoch sind wir, dass ein reines Ereignis hervortreten lässt. Und da sieht man auch jetzt, was Deleuze für den ihn wie für die ganze Generation mit ihm wichtigen Begriff des Ereignisses, also sozusagen eine erste Annäherung an diesen Begriff uns ermöglicht, nämlich ein singuläres Ereignis, er schreibt dann ein Ereignis frei von den Zufällen des inneren und äußeren Lebens, das heißt von der Subjektivität, und da haben Sie jetzt transzendentales Feld, das heißt frei von der Subjektivität und Objektivität dessen, was geschieht. Ein Homo Tantum, an dem jedermann Anteil, da ist dieses Jedermann, ja, an dem alle, jedermann, aber jedermann als ein Einzelner, das ist das Wichtige, das ist keine abstrakte Allgemeinheit. Jeder von uns als ein Singulärer nimmt Anteil am Schicksal der Sterblichkeit. Ja. Jedermann Anteil und der eine Art Glückseligkeit erlangt. Also das ist, was er jetzt hier auch wieder sagt, in dem Moment scheint sich so etwas fast, sei das ein Lächeln, was der gehabt hat, oder irgendeine Form von Entspannung, oder was immer da war, wo er wurde löst, sagt, hier blitzt plötzlich unter diesem Bösewacht ein Jenseits, Bösewicht, ein Jenseits von Gut und Böse, eine Art Sanftmut und Glückseligkeit. Es ist das eine Diesheit, und das ist das Wichtige, das ist lateinisch natürlich, vom lateinischen Herkommen von Deleuze, das heißt, es ist ein dieses, an diesem einen Leben zeigt sich, dass man stirbt. Ja, das ist eine Dies. Das heißt, die Diesheit lässt sich nicht, wie der deutsche Realismus meinte, auf die Pole von Individualität und Allgemeinheit. Weil Sie könnten es auch sagen, anders sagen, dieses eine Leben hier ist exemplarisch für das Leben. Es ist exemplarisch. Und die exemplarisch heißt hier so viel wie, das ist nicht nur ein einzelnes Leben, das hier stirbt, sondern dieses eine Leben hat eine exemplarische Funktion, genauso für das Faktum, dass man stirbt, dass wir sterben. Und durch diese exemplarische Andersingularität hat die Singularität selbst einen allgemeinen. Die müssen nicht erst abstrakt dialektisch miteinander vermittelt werden, sondern es gibt gar keine Partikularität oder Singularität, die nicht in sich schon Darstellung einer Allgemeinheit wird. Und darum können wir auf der abstrakten Ebene immer dann so Sätze wie Mann, würde ich sagen, würde ich dir sagen, Mann geht zur Universität. Ja? Das heißt, es geht immer ein Einzelner da. Aber dieser Einzelne hat immer schon an sich selbst exemplarischen Charakter. Ja? Das heißt, dieses Mann geht, das ereignet sich an mir selbst, aber, wie Derrida von einer ganz anderen Richtung sagen würde, dieses Mann kann mimetisch iteriert, kopiert, wiederholt, von anderen wiederholt werden, so dass dieses Gehen eine Art exemplarische Nennform, wie ich das immer nenne, also von der Grammatik her. Man geht oder man sieht, ja, oder man denkt oder man fühlt. Ja. Das ist das Wichtige. Das heißt, für Deleuze gibt es nichts, das sind Diesheiten. Das sind Diesheiten. Das heißt, das ist ein Allgemeines, das sich an einem Einzelnen exemplarisch zeigt. Und er setzt diese Diesheiten eben der Individuation entgegen, sondern einer Singularisierung entspricht. Ein Leben reiner Immanenz, neutral, Mann, jenseits von Gut und Böse, da es einzig durch das Subjekt, das es inmitten der Dinge verkörpert, gut oder böse wird. Das heißt, dieses Leben würde, das ist natürlich auch wieder durch und durch spinozistisch, ja, Offensichtlich hat dieser Mensch, der da in die Welt gekommen ist, im Laufe seines Lebens ganz viele Masken der Persona angenommen. Ja? Und dadurch wurde er ein guter oder böser Mensch. Das heißt, auch der hat aber in sich ein Jenseits von Gut und Böse. Ja? Das ist das eine, was er. Das heißt, dieses andere Leben, das sich da zeigt, ist ein nicht durch Moral und von der Moral her getätigtes Leben. Das ist natürlich purer Spinozismus. Das heißt, das ist dieser Hippie-Optimismus von Deleuze, dieser Spinozismus, ja, dass wenn man das Leben leben lässt, dass es sich jenseits von Gut und Böse lebt. Und dass dieses Leben jenseits von Gut und Böse, wenn man so will, ein gutes Leben ist. Ja, das ist spinozistische. Genau. Genau, dann kommt hier das Beispiel, ich werde das über diese Folie überspringen. Hier kommt dann das Beispiel der Kinder, wo Deleuze zeigt, dass man auf ähnliche Weise sagen kann, ist ein Kleinkind eine Person? Oder, also ist ein Kleinkind eine Person? Oder ist ein Kleinkind so etwas wie ein Subjekt? Und das, was Deleuze anhand des Kleinkinds sagen wird, ob wir hier nicht auch wieder eher auf sowas sagen, treffen, als ob so ein Baby, die Anmut dieser Kinder, ob das nicht ein bestimmtes eher zu fassen ist, weniger als Subjektivität und Person, als singuläres, nacktes Leben, das sich hier zeigt. Das heißt, ein präindividuelles Leben, das aber gleichzeitig, also ein präpersonales Leben, das aber gleichzeitig schon singuläre Züge zeigt. Ja? Also dieses kleine Baby in der Art und Weise, wie es beginnt zu lächeln, wie es bestimmte Gestiken entwickelt, ist natürlich eine Form von Leben, das schon Formen von Singularität entwickelt, aber es ist ein Leben, das sich eher auf einem Feld von Welt bewegt, als dass es sich selbst als zentriertes Subjekt Nullpunkt innerhalb dieser Welt selber. Also das heißt, Deleuze versucht dann, und Agamben wird das in seinem Text dann ein bisschen kritisch sehen, dass Deleuze eben sozusagen versucht, sich der Immanenz als Leben, diesem präindividuellen Leben zu zeigen an den beiden Achsen von was passiert, bevor wir erwachsen werden. Also was passiert gerade umgekehrt, und das ist auch seine Kritik zum Beispiel an Lacan, was passiert in diesem wilden, ungezähmten Leben, das sozusagen am Anfang unseres Lebens offensichtlich steht und das am Ende unseres Lebens steht. Und wie könnte umgekehrt die ganze Sphäre des Erwachsenwerdens, also das, was für ihn, das ist eben für ihn der Schwachstelle der Psychoanalyse, von Lacan und von Freud, dass sozusagen dass das soziale Praktiken sind, die uns unbedingt aus allen diesen Zuständen eines präindividuellen, eines verrückten Lebens versuchen herauszunehmen, mit dem großen Anspruch, uns gesellschaftlich fit zu machen. Und darum sieht Deleuze so auch bei Lacan, nicht nur beim Freud, sehr wohl ein reaktionäres Moment, bei dem es eben darum geht, wo es war, soll ich sein und sozusagen, wo alle Formen des eines, wie Lacan sagen wird, nicht durch den konstitutiven Mangel bedienten und damit erst das Eingestehen dieses Mangels erwachsen werdenden Subjekts oder überhaupt einer Subjektbildung. Also bevor diese Subjektbildung stattfindet, gibt es schon ein Leben, das eher so ein Leben eines Feldes ist, auf dem dieses Kind tappt, als dass es eine Form von Subjektivität, geschweige denn von Personalität. ist. Also das ist das zweite Beispiel, das Deleuze hier dann genau, das kann ich. Und jetzt gehe ich schon hinüber noch zum Abschluss. Ich habe, glaube ich, noch eine Viertelstunde circa Zeit. Ja. Jetzt gehe ich hinüber schon zu Agamben, der diesen Text von Deleuze, meiner Meinung nach in einem wirklich sehr wunderbaren Buch bei Merve, das Sie auch auf Moodle Online haben, diesen Text meiner Meinung nach auf wirklich sehr genaue Art und Weise analysiert und als einen der ganz wichtigen Texte der gegenwärtigen Philosophie liest. Dieser Aufsatz von Agamben, das ist ja eigentlich ein längerer Aufsatz zu diesem Text von Deleuze, also wesentlich länger als der Text von Deleuze selber. Sie wissen, wir haben das gelesen, der hat 3-4 Seiten, der Deleuze-Aufsatz. Den versucht er jetzt auch in Auseinandersetzung mit dieser Parallele mit Foucault auf seine Art und Weise zu lesen und zu interpretieren, meiner Meinung nach auf sehr lesenswerte Art und Weise. Also, der Text von Agamben jetzt beginnt aufgrund einer bemerkenswerten Fügung steht der Begriff des Lebens im Zentrum sowohl des letzten Textes von Michel Foucault als auch des letzten Textes von Gilles Deleuze. Der Sinn dieser testamentarischen Fügung erschöpft sich nicht in den geheimen Banden, die zwischen Freunden bestehen können. Er schließt die Formulierung eines Vermächtnisses ein, das sich unmissverständlich an die kommende Philosophie wendet. Das habe ich schon angedeutet. Das eine Wort, über das ich noch nicht gesprochen habe in dem Ganzen, ist das Wort Freund. Wenn Sie sich erinnern, was ist Philosophie? Überhaupt diese ganze Vorlesung hat begonnen mit der Frage, wie ist das Verhältnis von Philosophie und Freundschaft? Ja, Sie sich zurückerinnern, das war der Beginn, wo Deleuze sagt, offensichtlich lässt sich philosophieren nur in und aus einer ganzen bestimmten gesellschaftlichen Disposition heraus, nämlich als eine Form der Vergesellschaftung, die, wenn man will, sozusagen unter Freunden stattfindet. Also die Form des Denkens der Philosophie ist der Form der Freundschaft nicht etwas völlig Äußerliches. Und Agamben, würde ich sagen, verwendet das auch hier sehr bewusst, dass er sagt, es gibt so etwas wie Banden zwischen Freunden und vor allem zwischen Freunden der Philosophie. Also das, was der Wort Philosophie seinen Namen gegeben hat. Das ist aber wieder, das ist keine Freundschaft, die Freundschaft der Philosophie ist keine Freundschaft zwischen Subjekten und Personen. Das ist natürlich auch eine der Aussagen. Sondern, das ist hier, wenn Deleuze sagt, kann man die ganze Geschichte der Philosophie als eine Geschichte der Immanenz denken. Ja? Und ist hier der radikale Gedanke, ob philosophische Freundschaft, Deleuze, Foucault, ob das nicht immer eine Freundschaft ist, die schon in und aus dieser Schicksalsgemeinschaft der Sterblichen generiert. Das ist hier. Denken Sie an Platon. Ja, ganz viel. Platon sagt, ja, philosophieren heißt sterben. Ja, das ist ein Topos, der auch in der christlichen Philosophie immer wieder auftaucht. Ja, also das heißt, Philosophie ist Freundschaft von Sterblichen. Das ist Freundschaft von Sterblichen. Das heißt, die Philosophie und ihre Art der Vergesellschaftung und der Freundschaft ist schon eine, die mit diesem Dickens-Beispiel zu tun hat. Die Philosophen können nicht einfach die Sterblichkeit und den Tod ausbilden, so wie viele Gesellschaften. Und philosophische Freunde schon gar nicht. Und schon gar nicht philosophische Freunde von der Größe von Foucault und von Deleuze. Das heißt, das, was hier gesagt wird, ist wieder offensichtlich, das ist keine persönliche Freundschaft von Herrn Gilles, ja, was interessiert mich die Freundschaft von einem Herrn Gilles und einem Herrn Michel Foucault? Die ist uninteressant. Die ist nicht interessanter wie irgendeine andere Freundschaft, solange es nicht eine Freundschaft auf der Ebene der Philosophie ist. Und das ist, was Deleuze sagt: Wenn das eine Freundschaft auf der Ebene der Philosophie ist, dann ist es eine Freundschaft auf der Ebene dieser Immanenz. Das heißt, man beginnt zu philosophieren als sterblich. Das heißt, die Maske, die Person, die hier philosophiert, ist die von jemanden, es sind die von jemanden, also die mehr oder weniger schon dieses Mann stirbt, als eine der wesenhaften Motivationen ihres Denkens mit hineingenommen in das philosophische Denken. Und darum hat diese Freundschaft für Agamben testamentarischen Charakter. Das heißt, die beiden hinterlassen uns ein Erbe. Und dieses Erbe ist ein Anspruch in die Zukunft. Das ist ein Erbe, das sie nicht sozusagen nur vererben irgendjemand, sondern sie vererben es jenen, die mit ihnen den kommenden Philosophen, wie es Nietzsche ausdrückt. Also uns. Das ist ein Erbe und ein Anspruch, der an sie und an mich geht. Das ist nicht irgendein Erbe, sondern das ist ein Anspruch an die, wie Nietzsche immer wieder sagen wird, an die Freunde, an die kommenden Freunde, die verwandt, verwandelt sind, wie Nietzsche sagt, das heißt an eine Form philosophischer Freundschaft. Und offensichtlich auch darin, wenn wir die Texte genauer lesen, das ist eine Freundschaft, die über die, wir würden sagen, das ist ein generationenübergreifendes Feld. Also auch wenn Deleuze gestorben ist, auch wenn Foucault gestorben ist, ist diese Aufgabe und diese Mann philosophiert, ist nicht mit ihnen gestorben. Das heißt, diese ganze Möglichkeit des Mann philosophiert ist eben eher eine Möglichkeit, wieder wie Deleuze sagen würde, eines Feldes, auf das wir uns begeben, wenn wir philosophieren. Aber dieses Feld als solches ist ein präindividuelles Feld. Es ist ein Feld, das uns als Erbe immer auch schon ansprechen kann und wir können diesem Anspruch folgen. Also so viel, es ist eine Art testamentarische Fügung. Überhaupt diese ganze Frage des Testamentarischen, des Erbens, ist natürlich eine der Hauptfragen, von welchem Philosoph im 20. Jahrhundert, wer hat nicht aufgehört über das Testament, das Erben? Natürlich. Jacques Derrida. Also bei dem, das ist ja auch wieder was anderes. Ja? Das ist eine wichtige, ganz wichtige Ebene dieses Erben. Ja? Die Iteration, das Hinterlassen. Denn auf der Ebene der Immanenz zu philosophieren, das heißt sozusagen, über sich hinaus zu philosophieren. Ja? Mir sind die kommenden Generationen der Freunde der Philosophie nicht egal. Ich philosophiere nicht, ich philosophiere, solange ich lebe, ja, und das ist das Einzige, was mich interessiert. Sozusagen, wenn ich tot bin, dann so hinter mir die Sintflut oder so. Sondern das sind hier alles wichtige Hinweise auf die Art und Weise, was diese Leute unter Philosophie verstehen. Das heißt, philosophieren, heißt auch, sich auf ein Feld begeben, wie Derrida sagen würde, das mich selbst überlebt. Und darum ist das übersubjektiv und überpersonal. Die Philosophie wird mich, Arno Böhler, überleben. Und das ist, sie hat Deleuze, sie hat Platon, sie hat Nietzsche, sie hat Kant überlebt. Das ist dieser starke Sinn von Überleben, den vor allem Derrida stark gemacht hat. Ja? Also zu philosophieren heißt nicht darum so allergisch, zum Beispiel Deleuze, auf Meinungsfreiheit, so Schwachsinn, so wie neoliberaler Schwachsinn. Ja? Das heißt, philosophieren heißt gerade sich nicht, und zwar schon bei Platon natürlich und bei Aristoteles, aber auch bei Deleuze, das heißt nicht die persönliche Meinung von sich, eben die Doxa. Wen interessiert? Wen interessiert Philosophie am Nachmittag im Fernsehen? Und zwar die interessiert, weil sie subjektiv und personal ist. Da ist gerade umgekehrt, diese Persona und Maske, die kommt, die wird als das Entscheidende des Denkens und der Philosophie gesehen. Ja? Ich gebe meine Meinung. Ja, ich lasse dir auch meine Meinung. Du sollst deine Meinung haben. So. Das ist nicht Philosophie für dich. Das ist dieses, was gegen Platon allergisch ist, dieses Austauschen von Meinungen und subjektiven Standpunkten und solchen Dingen. Der da im Sterben liegt, der hat den, ist nicht meinungsfrei. Ja, in dem Sinne. Sondern da geht es um eine ganz andere Ebene des Lebens, wo das Meinen keinen großen Platz mehr hat. Also das ist alles, was Agamben hier mitschickt. Feine, und jetzt lese ich, genau, ich lese Ihnen jetzt hier, das sind Originalstellen, die Agamben in seinem Text, wenn Sie es gelesen haben, vom Dickens selber zitiert. Das heißt, ich habe hier jetzt mal jene Fußnoten von Agamben vorgezogen, für heute noch, das kommt eigentlich dann erst später in seinem Text, aber weil ich heute über Dickens geredet habe, möchte ich auch mit Dickens aufhören und möchte Ihnen jetzt aber nicht die Deleuze-Lesart, die ich Ihnen vorgegeben habe, sondern einige der Originalstellen, die Agamben in seinem Text original zitiert, kurz vorlesen, weil das sind einige Wörter natürlich, die im Originaltext die Deleuze nicht Wort für Wort jetzt wiedergegeben. Keiner von ihnen hegt die leiseste Zuneigung für den Mann. Also wir sind wieder bei dieser Dickens-Sterbeszene. Allen ist er vielmehr ein Gegenstand des Misstrauens, der Abneigung gewesen und von ihnen gemieden worden. Aber der Funke Leben, das ist zum Beispiel ein wichtiger Terminus, der so bei der Deleuze nicht vorkommt. Aber ein Funke Leben in ihm ist jetzt seltsamerweise trennbar von ihm selbst. Und sie haben ein großes Interesse daran, vielleicht deshalb, weil es eben ein Leben ist und weil sie selbst leben und einst sterben müssen. Also das ist jetzt die original deutsche Übersetzung von Dickens. Also Sie sehen hier, es ist so etwas, was er sagt, hier ist so etwas wie ein Funke von Leben, ja, ich komme gleich zu ihm, ein Funke von Leben, der sich zeigt, und hier verwendet Dickens selber, der offensichtlich trennbar ist. Ja, das hat Deleuze zwar implizit immer gesagt, aber hier im Originaltext kommt es wirklich vor. Das heißt, es ist ein Leben, das sich von diesem anderen Leben offensichtlich separiert, abtrennt. Das ist hier in diesem Text ganz stark gemacht und dann noch dieses zweite und dann komme ich zu Ihnen. Siehe das, schreibt Dickens, ein Lebenszeichen, ja, sozusagen dieses Leben, das von ihm wieder zurückkommt. Ein unzweifelhaftes Lebenszeichen, wieder der Funke Magnum Glimmen. Also wir haben hier eine Ebene, die offensichtlich auch mit Funke, Feuer, Glimmen und so weiter zu tun hat, und wieder löschen oder mal glimmen und größer werden, aber sehet, die vier rauen Burschen sehen es und vergießen Tränen. Ja, das ist auch eine Stelle, die Deleuze so nicht wörtlich zitiert. Das heißt, dieser Moment, wo der da stirbt, dieser Peiniger, ist einer, der ihnen im wahrsten Sinne die Reaktion des Weinens abbringt. Das heißt, auch hier würde ich ja wieder sagen, das ist eine tiefe Form von, fast ergreifende Form von Solidarität, die sich hier plötzlich beginnt zu zeigen. Und dann schreibt Dickens, weder in dieser noch in jener Welt hätte Riderhood ihnen Tränen entlocken können. Aber eine zwischen beiden kämpfende Seele vermag es. Er ringt nach dem Leben, jetzt ist er beinahe hier, im nächsten Augenblick ist er wieder weit weg. Das heißt, was er hier sagt, solange er ganz im Leben da ist, kann man ihn nicht lieben. Wenn er ganz weg ist, kann man ihn auch nicht lieben. Sondern diese Immanenz des einen Lebens findet offensichtlich statt in diesem Übergang oder zwischen dem einen und dem anderen sich zu befinden. Also das ist hier auch etwas, was im Text, im Originaltext ganz stark gemacht wird. Es ist weder das Leben noch der Tod, sondern es ist dieses Zwischen des Hin- und Hergehens zwischen diesen Bereichen, in dem offensichtlich dieses Leben der Immanenz für Deleuze stattfindet. Bitte? Also warum hier nicht ein Leben, sondern Leben?
Hier steht Leben, ich glaube, wenn nicht der Körper, haben Sie eh ein Leben.
Ja, bei, hier steht auch bei Dickens, so viel, ich müsste nochmal nachschauen, weil in der Übersetzung, ich habe das nicht falsch abgeschrieben, sondern bei Dickens steht Leben. Aber Deleuze versucht mehr oder weniger das zu präzisieren, dass das nicht Leben im Sinne das Leben, sondern eben mein Leben. Aber im Original steht drinnen Leben. Also es ist nicht ein Leben, weil das eben das Original Dickens ist und nicht jetzt eins zu eins die, also weil das nicht Deleuze ist, sondern das Dickens Original. Und zum Abschluss noch die zwei anderen Originaltexte, die Agamben in den Fußnoten zitiert. Und dennoch gleich uns allen, wenn wir aus dem Schlafe erwachen, weitet er sich instinktmäßig zum Bewusstsein seines Daseins zu gelangen und möchte gern fortschlafen, wenn er könnte. Also das ist auch eine Sache, auf die Deleuze nicht eingeht, dass im Original offensichtlich Dickens diesen Zustand auch sieht, nicht nur als ein Zustand, der im Sterben dieses Menschen oder in diesem Koma stattfindet, sondern die Immanenz zeigt sich offensichtlich auch in diesem Übergang von Wachen und Schlafen. Also auch da zeigt sich so etwas wie plötzlich diese Immanenzebene, Doppelpunkt, die übergeht in ein Leben und sozusagen sich wieder zurücknimmt in sich selbst hinein. Also dieser uns Nacht für Nacht, Tag für Tag geläufige Vorgang, in dem dieser Umschlag passiert und natürlich wieder der Schlaf als ein Feld, ein präreflexives Feld, das nicht primär mit unserem Bewusstsein oder Selbstbewusstsein verknüpft ist. Also vielleicht waren einige bei Ihnen bei unserer Lecture-Performance im Tanzquartier im Jänner, dem Schlaf von Heimfallen. Da haben wir länger darüber, sozusagen, das war der Inhalt unserer Lecture-Performance damals, da haben wir lange darüber gesagt, wenn wir träumen, und das ist typisch, dass der Traum ist zum Beispiel bei Descartes und vielen Philosophen noch ein übliches Thema in der westlichen Philosophie, weil natürlich der Traum noch verbunden ist mit irgendeiner Form von Traumbewusstsein. Ja, also im Traum irgendwie kann ich immer noch sagen, ich träume. Ja, also ich habe diesen Traum und erzähle dann diesen Traum. Das heißt, das ist noch ein Zustand, der eben mit unserem subjektiven Selbstgewahren, wie ich sagen würde, verbunden ist. Aber warum gibt es gerade in der westlichen Philosophie so wahnsinnig wenig Philosophie und Denken über den Tiefschlaf? Ja? Wo sind wir, wenn wir in den Tiefschlaf? Ja? Welches Subjekt sind wir, welche Person sind wir? Oder ist es nicht so, dass wir im Tiefschlaf da sind, auf eine Art und Weise, die gar nicht mehr mit unserem Selbstbewusstsein und Bewusstsein verbunden ist? Also treten wir da ein, auch in so etwas wie ein transzendentales Feld, das heißt in eine Form des Daseins, die aber nicht primär verbunden ist mit so etwas wie Bewusstsein oder Selbstbewusstsein. Gleichwohl sind wir aber nicht völlig weg, weil wir eben sonst nicht am nächsten Tag wieder doch als dieselben erwachen können. Also wo waren wir in dem Moment, wie Derrida sagen würde, einer großen Absenz, in der wir weg waren und trotzdem in diesem Weg waren, in irgendeiner Weise noch da waren. Was sind solche Felder, in denen wir da sind, aber diese Felder ereignen sich nicht auf der Ebene von Selbstgewahren und Selbstbewusst. Und hier bei Dickens Original wird das direkt auch angesprochen, eben in diesem Erwachen aus dem Schlaf. Und das Letzte: Der Lebensfunke erweckte viel Teilnahme, solange er dem Erlöschen nahe war. Aber jetzt, nachdem er in Mr. Riderhood wieder aufgelebt ist, scheint der Wunsch allgemein empfunden zu werden, dass er lieber in einem anderen menschlichen Wesen wieder erwacht sein möchte. Also das ist genau die Solidarität erlischt, schon bei Dickens, in dem Moment, wo der wieder in seine gewöhnliche Persona hineinschlägt.
Ich wollte das fragen zum Tod jetzt noch, weil ich vorhin gesagt habe, es ist wie, als würde man, also im Ringen ums Leben, als würde man wie zwischen zwei Welten leben. Und jetzt wollte ich fragen, wie denn eigentlich das Nichtleben, also der Tod, oder der Tote dann Platz hat im Leben. Also in welche Welt geht er denn über? Oder ist es ein Nichtleben im Leben, in diesem Feld?
Ja, für Deleuze scheint offensichtlich, ich lasse ja diese Dinge, bevor ich sie so stark definiere, lasse ich sie immer sozusagen mal offen stehen, um das Denken zu stimulieren. Ja. Das, was Sie fragen, ist offensichtlich das Geheimnis dieses Doppelpunkts. Das eine, der Tod ist das Leben und das Leben ist der Tod, übrigens fast ein wörtliches Heraklit-Zitat. Das heißt, es ist das, aber das Ist wäre zu stark. Das Ist gleich wäre zu stark. Er macht den Doppelpunkt. Er sagt nicht, Leben ist Tod, Tod ist Leben, wie es bei Heraklit steht, sondern er sagt, Leben, Doppelpunkt, Tod. Das heißt, es ist offensichtlich eine Identität, die in sich einen Riss und eine Differenz beinhaltet, die aber in gewisser Weise ein Zwischen des einen ins andere überzugehen bedarf. Das heißt, es ist die Frage dessen, wie wir den Doppelpunkt bei diesem Titel interpretieren. Ja? Und man müsste dann die Agamben, da werde ich nächste Stunde drauf eingehen, was wäre, wenn er einen Bindestrich macht zwischen? Was wäre eben, wenn er ein Ist-Gleichzeichen macht? Warum macht er keinen Bindestrich? Warum macht er kein Ist gleichzeitig? Warum macht er einen Doppelpunkt? Aber dieser Doppelpunkt scheint offensichtlich diesen Übergang eines Zwischen zu markieren. Und das ist genau eine der großen Fragen. Wie lässt sich dieses Zwischen als solches, als Ebene von Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben denken? Und wir müssen dann noch weiterdenken, sagt Agamben, was die drei Punkte am Ende des Titels sind. Es ist ja nicht nur ein Übergang Immanenz, ein Leben, sondern es ist ein Übergang Immanenz, Doppelpunkt, ein Leben, drei Punkte. Und wir haben noch zum Beispiel gar nicht besprochen heute, was diese drei Punkte meinen. Gut, okay, noch ganz kurz. Genau, und das ist aber ganz wichtig, was Sie fragen. Die Antwort ist ganz klar eine Ja. Das ist gerade ein Teil. Da stirbt nicht nur einer, sondern sein Sterben bringt die anderen auf die Immanenzebene. Das heißt, das nennt er dann a plane of immanence. Das heißt, die teilen plötzlich, Spinoza würde sagen, dieselbe Natur. Ja, die teilen dieselbe Natur. Und in dem Moment schauen sie auch anders im Moment auf das Leben. Ja? Und wenn man so will, es ergibt sich ein Feld oder ein Plane, wie er sagen würde, er verwendet da das Wort Plane, weil im Englischen wie im Französischen das in der Doppeldeutigkeit von Ebene und Plan entworfen ist. Das heißt, es ergibt sich eine Ebene von Leben zwischen der ganzen Gruppe, in der das Leben sich in einer ganz bestimmten Art und Weise entworfen wird. Das Leben entwirft sich auf dieser Ebene auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Also, und das heißt für Deleuze, die Immanenzebene wird hier entworfen als eine Ebene. Und daher das Wort plan. Ja, das sind, es ist zugleich eine Ebene und es ist ein Plan und es ist gleichzeitig ein Plan. Ja, die Immanenzebene. Und das ist ganz wichtig. Es ist eben kein, das ist, darum habe ich versucht, das zu sagen, solidarisch. Das heißt, das ist ein Ereignis, das nicht nur den Sterbenden betrifft, sondern das, was mit denen vier Männern macht. Und was Deleuze sagen würde, sie bilden ein Gefüge, ja, ein Gefüge des Tretens auf die Immanenzebene. Ja. Und es ist die Frage, was wäre ein Leben oder eine Gesellschaft, die versuchen würde, ihr Leben weniger von der Personalität, weniger von der Frage, wer ist verantwortlich, wer ist schuldig, und dann sind wir mitten in den Diskursen der Moral von Gut und Böse, sondern was wäre eine Gesellschaft jenseits von Gut und Böse, die sich auf dieser Ebene beginnt zu solidarisieren miteinander. Das ist eigentlich das, was Deleuze dann emphatisch noch im marxistischen Sinne, das ist, wäre ein neues Volk. Das wäre eine neue Gesellschaft, das wäre eine andere Gesellschaft. Ja, und das Kommen dieser anderen Gesellschaft wäre eine radikal utopische Gesellschaft. Das heißt, das Leben dieser Menschen in dieser Gesellschaft würde eine radikal andere Ebene beginnen zu bekommen. Danke.